Heute habe ich Marleen zu Gast in meinem Podcast. Marleen berichtet uns von ihrem Weg über das Burnout, ihre Reise und schließlich über ihre Yoga-Lehrerausbildung. Alles Dinge, die sie bis heute prägen und vor allem haben wachsen lassen. Sie erzählt uns, wie sie jeden Tag durch die Zauberkugel steigt und wie Angst auch dich in deinem eigenen Wachstum unterstützen kann. Herzlich willkommen im Good Karma Club, dein Podcast rund um Yoga und Meditation für ein fröhliches, zufriedenes Leben und jede Menge Good Karma. Mein Name ist Ute, Yoga- und Meditationslehrerin aus Mainz und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich ganz arg, dass Marleen heute zu Gast in diesem Podcast ist. Und gern mag ich dir Marleen kurz vorstellen. Marleen ist Yogini, warmherzige Freundin, die zumindest mir oftmals auch die nötige neue Perspektive gibt. Sie ist eine wunderbare Mentorin für alle, die ihren Träumen und Visionen nachgehen wollen, also einfach eine echte Macherin. Und vor allem ist sie Gründerin von Modern Sangha, einer, ich würde mal sagen, Unternehmensberatung der anderen Art, die die moderne Geschäftswelt, emotionale Intelligenz und sogar die Spiritualität miteinander vereint. Liebe Marleen, schön, dass du hier bist.
Vielen, vielen Dank, Ute, für deine total liebevollen Worte und dass ich heute da sein darf.
Ich freue mich auch ganz wahnsinnig. Ich bin ein bisschen aufgeregt, dieses Gespräch heute zu führen und freue mich einfach, wohin uns dieser Weg führt. Hast du noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen in meiner
Vorstellung? Nein, gar nicht. Also fand es total toll, wie du das eben so formuliert hast. Das war jetzt eine kleine Überraschung für mich und fühle mich total berührt von den Worten, die du für mich gefunden hast und habe dem eigentlich im Moment auch nicht viel zuzufügen.
Wunderbar. Wir zwei haben ja eine starke Verbindung. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, ein bisschen über ein Jahr. Mhm. Wir kommen beide aus Mainz, ja, und haben beide nicht in der gleichen Gruppe und nicht zum gleichen Termin. Wir haben beide auf Bali bei The Practice, bei Octavio, Carina unsere Yoga-Lehrerausbildung, ja, gemacht. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Die liebe Marleen hat mich irgendwann auf Facebook in einer Gruppe gefunden und sagte, hey, du bist auch aus Mainz, wollen wir nicht mal auf einen Kaffee? Und so war es dann, ja, geschehen.
Ja. Und seitdem lassen wir uns nicht mehr los.
Nee, seitdem inspirieren wir uns gegenseitig, ja, leiden vielleicht auch mal gegenseitig und gehen durch Leidenschaft und Schmerz zusammen.
Auf jeden Fall. Doch, bin sehr, sehr froh, dass es diese Gruppe gibt, in der sich alle Yoga-Lehrer finden und dass ich da einfach mal so ein bisschen geschaut habe, wen es hier in der Umgebung gibt und somit ja, den Weg zu dir gefunden habe.
Genau. Ach, schön. Jetzt interessiert uns aber natürlich auch mal, wie war denn so dein Weg, weil wahrscheinlich gibt es auch noch einen davor, vor der Lehre, Yoga-Lehrerausbildung auf Bali. Wie war denn dein persönlicher Weg zum Yoga?
Ja, also das ist tatsächlich eine ganz ja, witzige Geschichte, wie der Zufall immer so spielt. Ich bin 2015 für einen kurzen Abstecher mal nach Berlin gezogen und habe in Berlin bei einer Designagentur gearbeitet, die zu einer größeren Unternehmensberatung dazugehört. Und ich kann mich noch gut erinnern, also ich war schon immer ein riesengroßer Bali-Fan und habe dann gesehen, in Berlin gibt es so ein neues Spa und das hieß Vabali. Und also so eine riesengroße Anlage mit ganz vielen tollen Saunen und Pools und alles so in diesem balinesischen Stil eingerichtet. Und bin da mit einer Freundin zum Saunieren hingegangen und habe dann gesehen, boah cool, die haben auch ein Fitnessstudio mit dabei. Und dachte so, boah, hier im Fitnessstudio sein, das wär's ja. Und habe mir da mal so einen Probetermin geben lassen. Und was mich eigentlich am meisten geködert hat, um ehrlich zu sein, war, dass, wenn man da Mitglied ist in diesem Fitnessstudio, man das Spa unbegrenzt benutzen konnte. Und ich dachte so, oh cool, das ist auf jeden Fall für mich der richtige Köder, habe mich dann da angemeldet und leider viel zu selten genutzt, weil ich tatsächlich schon von der Arbeit her ziemlich eingespannt war und mich teilweise auch manchmal ganz gerne in der Arbeit irgendwie verloren habe. Und es gab dann irgendwann so eine Zeit, in der ich auch schon gemerkt habe, dass langsam meine Arbeitsmoral und das, was ich so mache, in eine relativ ungesunde Richtung laufen, dass ich definitiv zu viel arbeite und zu wenig auf andere Bedürfnisse meiner Seele und meines Körpers achte. Und so war ich mal wieder relativ lange und relativ spät im Büro und hatte schon meine gepackte Sporttasche mit dabei. Und habe dann mich ins Auto gesetzt und bin da schnell Richtung Hauptbahnhof gefahren, um da ins Babali zu gehen und habe meinen Kurs Body Pump, den ich eigentlich machen wollte, leider irgendwie um 10 Minuten verpasst. Und man durfte dann da auch nicht, wenn man eine gewisse Zeit quasi überschritten hat, noch mit reingehen. Dann habe ich so auf den Plan geguckt und dachte mir so, ach Mist, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann will ich auf jeden Fall noch mal was machen. Hatte bis dato wenig Yoga-Erfahrung, wenn dann ja mal irgendwo mit in ein paar Kurse oder so reingegangen, aber nicht so wirklich viel Erfahrung und habe dann gesehen, da gibt es jetzt einen Kurs Kundalini-Yoga. Und dann dachte ich so, okay, whatever, dann gehe ich halt mal ins Kundalini-Yoga und kam in den Raum rein. Und um mich herum saßen dann schon einige Yogis auf ihren Matten. Alle waren komplett weiß gekleidet und ich war die Einzige, die da mit meinen Nike-Klamotten eigentlich ja fürs Bodypump irgendwie ausgerüstet reinkam. Und plötzlich kam der Lehrer mit einem Turban in weiß und einer Gitarre unterm Arm in den Raum reingelaufen und ich dachte mir, holy shit, wo bist du hier eigentlich gerade gelandet? Und dann setzte der sich da auf seinen Platz und hat seine Hände vor die Hand genommen und hat Satnam, mein Name ist Paramjit, gesagt. Und ich habe den angeguckt und dachte, du siehst aus vielleicht wie ein Hans-Peter, aber bestimmt nicht wie ein Paramjit. Also was ist hier eigentlich los? Und fand das eigentlich auch, während ich das gemacht habe, super affig und hatte ganz viele Momente, in denen ich überlegt habe, okay, soll ich einfach aufstehen und rausgehen? Aber irgendwie war der Gruppenzwang zu groß. Und es wurde die ganze Zeit gechantet und geatmet und irgendwelche Mantras und mir ist schwindelig geworden und dachte mir echt nur so, was zur Hölle tust du hier? Und am Ende in Shavasana, in der tiefen Entspannung, lag ich da und mir sind ununterbrochen die Tränen gelaufen und kann mir bis heute nicht erklären, was da in mir vor sich lief, aber ich habe irgendwie gemerkt, es tut mir mega gut und ich sollte mein Ego ein bisschen auf die Seite schieben und habe seitdem in der Zeit, in der ich in Berlin gewohnt habe, nicht einen einzigen Kurs mehr bei ihm verpasst.
Also.
Das war ein Zufall.
Wir haben es, wie hieß er, Paramjit,
ja,
zu verdanken.
Ja.
Wie würdest du das Gefühl beschreiben? War das so eine auf einmal auftauchende Leichtigkeit oder so?
Es war so ein bisschen im Herzraum so ein leichtes Brennen, so ein leichtes Kribbeln, als ob ja ein Teil von mir irgendwie zu Hause angekommen ist und irgendwie gemerkt hat, genau das ist es und es fühlt sich so gut und so richtig an. Und klar, mein Ego und andere Teile von mir fanden dieses Atmen und Chanten und Pusten und Zunge rausstrecken und keine Ahnung was super affig und merkwürdig. Aber ein anderer Teil in mir hat sich danach einfach sehr ausgeglichen, sehr, sehr ruhig und gleichzeitig sehr kraftvoll gefühlt. Ja.
Wir reden ja im Yoga auch immer vom Gesetz der Anziehung und von so Themen wie die Dinge kommen immer im rechten Zeitpunkt, wo sie genau brauchen. War das für dich genau der richtige Zeitpunkt, als Yoga in dein Leben gekommen ist?
Ja.
Und wenn ja, warum?
Absolut. Also ungefähr 2 oder 3, vielleicht auch 4 Wochen, ich kann es nicht mehr so genau einordnen, nachdem ich dann meine erste Kundalini-Yoga-Erfahrung gemacht hatte, wurde ich mit einem Burnout diagnostiziert. Also das heißt, das war ja auch was sich schon über einen längeren Zeitraum einfach irgendwie angestaut hat. Und ich hatte es ja schon angedeutet, dass einfach mein Lifestyle und alles vorne und hinten irgendwie nicht mehr zusammengepasst hat. Ich habe schon gemerkt, dass ich unausgeglichen und gestresst bin und dass ich auch anders auf Situationen reagiere, wie ich normalerweise reagieren würde. Aber dann so das erste Mal von einem Arzt und von einer Therapeutin so eine Diagnose zu bekommen und auch gleich gesagt zu bekommen, dass ich mich auf 6 bis 12 Monate Arbeitsunfähigkeit einstellen kann, hat mir in dem Moment total den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich weiß noch, wie ich da in meiner kleinen Berliner Stadtwohnung irgendwie alleine saß und mir die Augen aus dem Kopf geweint habe, weil ich mir gedacht habe, was mache ich hier eigentlich und warum ist es so und wie bin ich hier überhaupt hingekommen und wo habe ich irgendwie vielleicht auch die Zeichen, die in den letzten Monaten vielleicht doch etwas deutlicher waren, nicht gesehen und nicht wahrgenommen und was kann ich vor allen Dingen tun, um... Ja, da kommt wieder so ein bisschen der Ehrgeiz irgendwie in mir durch. Aber was kann ich tun, um irgendwie wieder relativ schnell auf die Füße zu kommen? Und hatte in den ersten Wochen ein unfassbar schlechtes Gewissen, mein Team im Stich gelassen zu haben, versagt zu haben auf der Arbeit. Und gleichzeitig habe ich es aber irgendwie total genossen, so viel neue Freizeit irgendwie gewonnen zu haben. Und so hat sich dann auch endlich diese Mitgliedschaft in diesem Fitnessstudio und auch in diesem Spa voll gelohnt, weil ich dann gefühlt, glaube ich, 4 bis 5 Mal die Woche oder so entweder dann zum Yoga machen. Da habe ich dann auch neben dem Kundalini-Yoga noch mal ein paar andere Yoga-Arten ausprobiert und für mich mal reingefühlt. Dann noch mal zumindest die Sauna, das Dampfbad und die ganzen anderen Annehmlichkeiten für mich genossen. Mhm. Ja.
Und würdest du rückblickend heute sagen, dass neben der Therapie, die du ja wahrscheinlich auch gemacht hast, gerade auch das Yoga dir durch diese Zeit geholfen hat?
Ja, total. Also ich meine, jetzt heute weiß ich ja über Yoga und die Funktionsweise, was Yoga eigentlich ist, ja viel mehr. Das Witzige ist tatsächlich auch, dass ich mich so stark zum Kundalini-Yoga hingezogen gefühlt habe, das ja von Yogi Bhajan hauptsächlich geprägt wurde und für diejenigen, die sich ein bisschen besser mit Yoga auskennen, das ist vor allen Dingen Kriya-Yoga, was ja im Kundalini gemacht wird. Und klar, manche stören sich vielleicht ein bisschen an der Wortwahl, warum das Kundalini genannt wird oder nicht, ist letzten Endes auch egal. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr energetische Form der Yoga-Praxis. Und ein Burnout, wenn man sich das auch mal aus so einer ayurvedischen oder yogischen Perspektive anguckt, heißt letzten Endes, dass meine ganzen Energiereserven, die man auch gerne Prana oder Ojas nennt, ja, total ausgebrannt im wahrsten Sinne des Wortes waren oder halt leer waren. Und durch diese speziellen Atemtechniken lädt man sich selbst und seinen Energiehaushalt auch wieder total auf. Durch die Meditation lernt man so ein bisschen besser zu gucken, was geht eigentlich in meinem Kopf alles so ab. Und natürlich war die Therapie super gut und hilfreich. Und ich würde auch jedem empfehlen, der irgendwie eine wirklich pathologische Diagnose in so einem Bereich bekommt, auch sich an Therapeuten zu wenden. Und nichtsdestotrotz habe ich fast das Gefühl, dass Yoga fast noch kraftvoller für mich gewesen ist.
Weil du ja im Grunde einfach auch deine Selbstheilungskräfte aktiviert hast und ganz viel von innen heraus bewerkstelligen konntest.
Ja, total. Ja, und es hat mir wieder so ein bisschen auch ein besseres Körpergefühl. Ich habe mich wohler in meinem Körper gefühlt, habe mich mehr getraut, auch das, was so in mir vor sich geht, auch einfach mal zu erlauben, zu fühlen und nicht zu versuchen, das irgendwie schnell wieder in eine Box zu packen und wegzudrücken. Mhm. Ja.
So, dann bist du, also ich stelle mir das dann so vor, du bist dann die 6 Monate, die du quasi arbeitsunfähig warst. Was ein schreckliches Wort eigentlich.
Ja, total, ja.
Bist du dann mehrmals wöchentlich, wenn nicht täglich, zum Kundalini-Yoga?
Ja.
Und wie ging es denn dann weiter? Bist du dann wieder zurück zur Arbeit? Wie sah dann dein Alltag im Vergleich zu vorher aus?
Ja, also die Diagnose, die kam im Oktober. Und ich war dann ja bis März komplett krankgeschrieben. Und im Dezember, weiß ich noch, war ich, also weil dann ja auch Weihnachten und Silvester und sowas waren, war ich dann wieder hier in Mainz. Mein Partner hat die ganze Zeit, während ich in Berlin gelebt habe, weiterhin in Mainz gelebt, was die ganze Situation teilweise nicht unbedingt einfacher gemacht hat, weil neben dem Arbeiten dann halt auch noch viel Reisen allein für Freizeitzwecke mit dazugekommen ist. Und an Silvester haben wir uns einen Tisch hier in Mainz beim Japaner reserviert und haben so ein Silvester-Dinner irgendwie gemacht. Und dann saßen wir so da und haben drüber geredet, okay, wie soll das eigentlich weitergehen? Ich werde noch eine Weile krankgeschrieben sein, aber irgendwann werde ich ja tendenziell auch mal wieder arbeiten gehen müssen. Und er war zu der Zeit mit seinem Job auch nicht so wirklich happy und zufrieden. Und ich dachte dann so, boah, jetzt irgendwie meine Wohnung in Berlin kündigen und einfach nach Mainz ziehen, um mir dann wieder hier einen Job zu suchen und wieder genauso weiterzumachen wie vorher, fühlt sich irgendwie nicht so richtig und nicht so gut an. Er meinte halt, er hatte die ganze Zeit versucht, in Berlin einen Job zu finden und zu mir zu kommen. Diese Option hat sich eigentlich mehr oder weniger auch zerschlagen. Und irgendwann mit einem Glas Sake in der Hand schaute er mich an und meinte, hey, weißt du was, wir kündigen einfach beide und wir kündigen einfach beide unsere Wohnungen und wir gehen reisen. Das wollten wir doch sowieso schon die ganze Zeit machen. Und ich dachte so, hell yeah, auf jeden Fall. Wieso bin ich nicht selbst auf die Idee gekommen? Und dann hatten wir uns so den Plan geschmiedet, okay, ich gehe noch bis Oktober. Also ich warte mal, wie lange meine Krankmeldung dann im neuen Jahr sozusagen andauert. Und gehe dann noch bis Oktober arbeiten. Wir versuchen beide irgendwie nochmal einen Zeitraum von 10 Monaten zu nutzen, um so viel Geld wie möglich auf die Seite zu schaffen und uns so ein bisschen zu organisieren, weil wir wirklich vorhatten, für eine längere Zeit auch zu verreisen und es dann ja doch ein bisschen Vorbereitung irgendwie auch erfordert. Und dann habe ich im März wieder mit so einer Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell angefangen. Da durfte ich anfangs dann 2 Stunden am Tag arbeiten gehen. Dann ging das irgendwann hoch auf 4 Stunden, auf 6 und auf 8 Stunden, bis ich dann irgendwann wieder voll eingestiegen bin. Und das Verrückte war, schon während dieser Zeit, also alle meine Kollegen, alle meine Vorgesetzten sind super liebevoll und rücksichtsvoll mit mir umgegangen und haben ganz viel Rücksicht auf mich genommen. Aber so in mir drin habe ich schon gemerkt, Mist, das geht nicht mehr. Und es geht wahrscheinlich auch nicht mehr bis Oktober, um mal so ganz ehrlich zu sein. Und es ist mir einfach super schwer gefallen. Ich habe immer gemerkt, wenn man mir eine Aufgabe gegeben hat, ich habe manchmal wie so eine Art Angstzustände irgendwie bekommen, dass es vielleicht doch zu viel wird und ich das nicht schaffe, den Erwartungen, die man an mich stellt, gerecht zu werden, habe dann eigentlich gefühlt jeden Abend wieder, als ich nach Hause gekommen bin, geweint und habe gedacht, Mist, vielleicht kann ich nie wieder in meinem Leben arbeiten, was ist irgendwie nur mit mir los, was ist mit mir kaputt oder ist es vielleicht immer noch nicht genug Zeit gewesen, was ist eigentlich so das Problem? Und irgendwann war ich auf der Arbeit und es gab wieder so einen kleinen Vorfall, der jetzt auch nicht dramatisch oder schlimm gewesen wäre, aber der mir einfach wieder so gezeigt hat, dass es mich mehr Energie kostet, die ganze Zeit Nein zu sagen und mich irgendwie abzugrenzen und zu versuchen, meinen Workload und alles irgendwie so in Balance zu halten, als einfach vielleicht mein Glück woanders zu versuchen. Und dann bin ich zu meinem damaligen Vorgesetzten hingegangen und habe gesagt, hey, hast du Zeit, mit mir Mittagessen zu gehen? Und er so, ja klar. Und es ist wirklich halt so innerhalb von einem Vormittag irgendwie habe ich meine Entscheidung getroffen. Bin dann mit ihm Mittagessen gegangen und habe gesagt, hey, hör mal zu, ich kündige. Und er so, boah, krass, okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Willst du nicht vielleicht lieber einfach ein Sabbatical machen? Dann kannst du immer wieder zurückkommen, wenn du willst. Und ich so, boah, du, es ist super lieb. Aber ich glaube, ich komme nicht mehr auf diese Art und Weise irgendwie zurück, wie es jetzt gerade ist. Und war dann mega befreit, habe dann meinen Partner angerufen. Ich so, du, ich wollte nur Bescheid sagen, kurze Planänderung. Ich habe heute schon gekündigt. Und er so, okay, alles klar. Und dann ja, habe ich schnell meine Wohnung in Berlin aufgelöst, also so innerhalb von so knapp 10 Wochen oder so. Und Möbel eingelagert oder teilweise verkauft und bin dann nach Mainz gezogen und habe dann bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann im November dann tatsächlich abgeflogen sind, noch ein bisschen gekellnert.
Cool.
Ja.
Aber du sagtest ja eben so, diese Entscheidung, die ist dann an diesem Vormittag.
Ja.
Aber sicherlich war es ja der Weg dorthin, um einfach noch mal kurz für alle Zuhörer auch so eine Entscheidung, die trifft man sicherlich ja nicht in diesen 3-4 Stunden, die hat ja in dir
die über die Monate gegärt. Auf jeden Fall, dieser Gedanke ist schon länger gewachsen und irgendwie hatte ich einfach so das Bedürfnis, der einzige Grund, weshalb ich da nochmal hingehen wollte, war, um zu gucken, ob ich gesund bin, ob ich arbeiten kann, ob mit mir alles in Ordnung ist. Ich glaube, es gab auch einen kleinen Teil in mir, der nochmal beweisen wollte, ich bin doch nicht völlig bekloppt, sondern es passt vielleicht nur einfach nicht mehr. Und dann habe ich aber irgendwann dann so gemerkt, wem willst du denn jetzt was beweisen? Warum quälen? Das hört sich jetzt so schlimm an, das war nie schlimm dort. Aber warum gehst du gerade wohin, wo du dich nicht 100% wohlfühlst und dann abends immer wieder daran zweifelst, warum du das eigentlich überhaupt machst? Und dann, also es war halt nicht abgesprochen, aber wie du schon richtig zusammengefasst hast, das habe ich jetzt nicht innerhalb von 3 Stunden für mich entschieden. Das ist lange, lange, lange gereift, aber dann irgendwann kam so dieser Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich springe jetzt halt einfach.
Ja, irgendwann. Ja, der Sprung muss dann kommen.
Ja.
Und dann seid ihr in eure Weltreise quasi.
Genau, also schon in der Zeit, also in der ich krankgeschrieben war, in der ich dann ja auch so viel Yoga gemacht habe, dann zu dem Zeitpunkt, als wir dann entschieden haben, wir wollen eine Reise machen, wurde so für mich klar, im Yoga, da ist irgendwas, da steckt irgendwas dahinter, ich will da irgendwie tiefer eintauchen und habe mich so mit unterschiedlichen Yoga-Stilen und Richtungen auseinandergesetzt und hatte auch drüber nachgedacht, ob ich so eine Kundalini-Yoga-Ausbildung machen will, weil das war ja so der erste Einstieg für mich. Aber irgendwie fand ich das doch ein bisschen dogmatisch. Also dogmatisch hört sich vielleicht falsch an, aber ich dachte so, siehst du dich mit einem weißen Turban durch die Gegend laufen? Und dann dachte ich so, nee. Und als ich dann so ein bisschen tiefer eingetaucht bin in die Recherche, habe ich auch verstanden, woher das eigentlich alles kommt. Also dass Yogi Bhajan, der ja wie gesagt diesen Yoga-Stil in den Westen gebracht hat, der ist ein Sikh, also von der Religion her ein Sikh. Und Sikhs tragen ja halt auch dementsprechend einen Turban. Das ist eins ihrer Symbole oder Markenzeichen, der tatsächlich auch eine energetische Daseinsberechtigung hat. Also ich habe auch mal dann in so einem Kurs mit Turban praktiziert. Und es ist wohl so, dass wenn man da bestimmte Zonen am Kopf mit so einem Tuch auf eine bestimmte Art und Weise umwickelt und auch die Haare nach oben kämmt, dass man da quasi wie so eine Art Energie Ansammlung am Kronchakra erschafft. Und das merkt man schon auch. Aber ich habe einfach so für mich gemerkt, ich sehe mich selbst in meinem Alltag nicht in einem weißen Baumwolldress und einem Turban auf dem Kopf durch die Gegend laufen. Nicht, weil ich das abwerten möchte oder weil ich das lächerlich finde, sondern weil ich es teilweise auch als ein religiöses Symbol empfinde und ich also von meiner Religion her kein Sikh in dem Sinne halt einfach bin. Und deswegen hat sich das für mich nicht hundertprozentig richtig angefühlt. Und dachte dann so, ah ja, ich mache so eine Vinyasa-Ausbildung oder irgendwie sowas. Oder also habe da in alle möglichen Richtungen geguckt. Und irgendwann wurde so unsere Reiseroute, unser Reiseplan immer ein bisschen konkreter. Und dann dachte ich halt so, okay, ich will auf jeden Fall, wenn ich mir schon so eine lange Auszeit nehme, ich will da eine Yogalehrerausbildung machen. Und dann wussten wir werden auf jeden Fall irgendwann in Australien und in Neuseeland sein. Wir waren vor langer, langer Zeit schon mal zusammen auf Bali gewesen. Und dann dachte ich irgendwie so, ja, Indien wäre schon cool, aber Indien ist für mich so ein bisschen der Endgegner. Ich habe ein bisschen Respekt vor Indien, um ehrlich zu sein. Und dachte halt so, okay, bei Bali weiß ich einfach, da fühle ich mich pudelwohl. Das ist ein wunderschöner Ort und es wäre irgendwie cool, auf Bali eine Yogalehrerausbildung zu machen. Und der Hinduismus ist ja trotzdem auch in Bali super präsent. Dann gibt es da in Ubud irgendwie ganz viele Yoga-Studios und so. Und ich dachte aber so, ey, einen Monat lang, das ist halt auch schon eine lange Zeit, ich will irgendwie am Meer sein. Und das waren eigentlich so meine Suchkriterien, Anführungsstrichen. Yogaschule, Bali, Meer. Und dann bin ich irgendwann auf The Practice gestoßen in Canggu und habe das so ein bisschen recherchiert und habe mir das so angeguckt. Und irgendwie hat sich das für mich einfach stimmig und gut angefühlt. Und dann, habe ich einfach irgendwann dann die Entscheidung getroffen, mich für dieses Teacher-Training dann auf Bali anzumelden.
Lustig.
Tolle Kriterien.
Ja, voll cool.
Ja.
Ja, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, dass du so gesucht hast. Ja. Mit welcher Intention bist du denn an die Yogalehrerausbildung dann rangegangen?
Also ich habe ja gemerkt, was Yoga mit mir in den Monaten davor gemacht hat. Und ich wollte das einfach irgendwie verstehen. Mhm. Ich wollte verstehen, warum ist das so? Ich habe das ja wirklich am eigenen Leib erfahren. Was ist die Methodik oder die Wissenschaft irgendwie dahinter? Wollte die Philosophie vor allen Dingen verstehen. Also mir ging es nicht so sehr darum. Ich habe auch manchmal drüber nachgedacht, kannst du überhaupt eine Yogalehrerausbildung machen? Mhm. Weil, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie mal ohne weiteres so akrobatisch in den Handstand oder irgendwie sowas geht. Ich habe ziemlich kurze Beinrückseiten. Wenn ich da halt manchmal sehe, wie sich manche Leute verbiegen in eine Brezel, dann denke ich so, okay, das bin ich halt eher nicht. Und habe auch manchmal so ein bisschen gezweifelt, ob ich überhaupt dafür qualifiziert bin, um eine Yogalehrerausbildung zu machen. Und bei The Practice war das halt ganz klar, dass eigentlich so eine der Hauptmessages ist, so jeder kann Yoga machen, wenn er Bock drauf hat. Yoga ist mehr als eine körperliche Ertüchtigung. Yoga ist nicht Fußball spielen oder irgendwie mega akrobatisch sein, sondern Yoga ist halt ein Komplettpaket, eine komplette Wissenschaft, die ja letzten Endes uns dabei hilft, vielleicht unsere Bestimmung zu finden, zu leben. Also das ist so für mich die Message, die am meisten halt hängen geblieben ist. Und dann dachte ich so, oh ja, cool. Wenn das so ist, dann schreibe ich denen doch mal und frag mal, ob ich denn dafür geeignet wäre, und habe auch gleich eine super sympathische Antwort damals von Carina auf meine E-Mail bekommen und habe mich da einfach irgendwie wohl und gut gefühlt und gedacht, ja, okay, da will ich hin. Und ich habe nie die Intention gehabt, selbst hinterher Yoga zu unterrichten, sondern ich habe das eigentlich eher als so ein intensives Retreat für mich selbst gesehen und wollte halt mehr über mich verstehen, kennenlernen und verstehen, was da eigentlich in den letzten Monaten mit mir passiert ist, warum das mir so gut getan hat. Ja.
Ach, schön. Und dann warst du auf Bali und hast diese Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Was ist denn da in diesen 4 Wochen, was hat sich denn da so entwickelt, ergeben? Inwiefern hast du denn da schon so eine Transformation gespürt?
Also ich glaube, das Ganze ist immer eine Transformation. Ich glaube, es gibt irgendwie kein Stadium in unserem Leben, in dem wir uns nicht weiterentwickeln oder verändern. Aber was wirklich krass war, also erstmal war ich so lange krankgeschrieben, dann war ich ja nur ein paar Wochen im Job, habe dann eher so gekellnert. Dann waren wir ja vor der Yoga-Ausbildung, das war quasi das Ende unserer Reise. Dann waren wir da schon 7 Monate irgendwie im Campervan in Australien und Neuseeland gewesen. Und ich habe plötzlich ganz neue Lebenskonzepte irgendwie gesehen. Gerade auf so Campingplätzen begegnet man ja auch ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Und ich saß wirklich auch das erste Mal so abends auf einem Campingplatz in Australien im Nationalpark und dachte mir so, warum machen wir das? Warum bin ich nach der Schule so zielstrebig irgendwie in mein BWL-Studium gerannt? Warum wollte ich unbedingt in eine Unternehmensberatung? Warum wollte ich unbedingt diese Sachen machen, wenn man doch auch einfach mit einem Campervan von Strand zu Strand fahren kann und wandern gehen kann und Tiere sieht und Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge und Meersalz und Sand und frische Luft irgendwie im Gesicht und in den Haaren und braun und gesund. Also so habe ich mich wirklich so richtig, das ist so nochmal eine Verlängerung irgendwie von meiner Therapie gewesen. Und da ist schon ganz viel mit mir passiert, wo ich plötzlich so viel angefangen habe, in Frage zu stellen, warum man das überhaupt macht, wenn man doch eigentlich auch einfach in Anführungsstrichen nur leben kann. Und das ja auch mega schön ist. Und ich meine, natürlich, ich will jetzt hier nicht romantisieren, um einfach nur leben zu können, braucht man auch Geld. Aber es gibt ja neben dem klassischen Bürojob so viele Wege und Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann. Und gerade in Australien fand ich das spannend. Du bist ja auch selbst lange in Australien gewesen und vielleicht hast du das auch ähnlich wahrgenommen. Aber dadurch, dass Australien wirtschaftlich in der Welt nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielt, muss man in Australien irgendwie auch ein bisschen erfinderischer oder innovativer sein mit der Art und Weise, wie man sein Geld verdient. Also es gibt so natürlich in den Städten die klassischen Berufe und da gibt es ein paar große Banken und es gibt ein paar große Unternehmen. Landwirtschaft und Bodenschätze sind definitiv ein großes Thema in Australien, aber ansonsten ist es völlig normal, auch irgendwie zu kellnern oder im Service zu arbeiten oder Schmuck zu designen oder Bilder zu malen oder sich halt irgendwelche anderen Dinge zu überlegen, mit denen man halt Geld verdienen kann. Und in Deutschland, zumindest in dem Teil der Gesellschaft, in dem ich aufgewachsen und geprägt wurde, gab es halt nur diesen einen Weg, lern was Gescheites, geh arbeiten, verdiene dein Geld und gut ist, so nach dem Motto. Ja. Und Urlaub macht man zweimal im Jahr, idealerweise im Sommer und im Winter. Und das ist die Zeit, in der du genießen darfst. Und ansonsten, weiß ich auch noch so einen Satz, als ich in die Schule gekommen bin, das Erste, was man mir gesagt hat, man hat mir meine Schultüte in die Hand gedrückt und gesagt, so, jetzt fängt der Ernst des Lebens an.
What?
Was ist das denn für eine Scheiße? Aber ich will nicht ernst.
Ich will weiter spielen.
Ich will weiter spielen und Spaß haben. Und ich glaube, das ist mir auf der Reise so richtig bewusst geworden, dass wir auch als Erwachsene weiter spielen dürfen und Spaß haben dürfen. Und wie sich das eigentlich wieder anfühlt, auch so im Rhythmus der Natur so mitzugehen. Also das heißt, da ist schon vor der Ausbildung ganz viel passiert. Und dann kam die Ausbildung. Das war halt irgendwie so für mich nochmal die Kirsche oben auf dem Sahnehäubchen, wo so alles irgendwie integriert wurde und dann für mich voll den Sinn ergeben hat. Wie soll ich das beschreiben? Also ich glaube, ich habe im Abschlusszirkel, also man fängt an mit so einer Eröffnungszeremonie, hat dann über 4 Wochen mit dieser Gruppe und den Lehrern diese unfassbar enge Verbindung und Erfahrung. Und beim Abschluss, bei unserer Abschlusszeremonie, durfte jeder auch nochmal so für sich sagen, was das jetzt für einen war. Und dann kommen mir direkt wieder die Tränen. Das ist irgendwie krass, wie sehr man sich daran erinnert, ja, wie emotional das halt einfach war. Aber für mich war es einfach so, dass ich gesagt habe, Octavio, also unser Lehrer, hat mir meine Lebensversicherung zurückgegeben. Also dieses Gefühl zu verstehen, ich bin sicher, einfach weil ich mich habe und weil ich mit mir verbunden bin und ich brauche, also natürlich macht es Sinn, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen und das will ich auch irgendwie gar nicht in Frage stellen, aber mir kann überhaupt nichts passieren. Und das fand ich war einfach das Wertvollste, was ich für mich aus dieser Ausbildung mitgenommen habe.
Weil du alles schon hast.
Ja. Und mir nichts Schlimmes in dem Sinne passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich nicht mein Leben leben würde. Hm.
Ja. Leute, macht alles die Ausbildung bei Defektes.
Ja, also ich glaube, es ist für mich einfach genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Der richtige Lehrer ist für mich gekommen. Ja. Es war auch schön, irgendwie nochmal zu sehen. Also man muss ja dazu sagen, Octavio hat ja auch einen sehr besonderen Stil oder praktiziert eine sehr traditionelle Art des Yogas. Und er verbindet da auch das, was man so unter Hatha-Yoga versteht, mit dem eher tantrischen Ansatz von Kriya-Yoga, also wo sich auch diese ganzen Elemente aus dem Kundalini-Yoga, das ich vorher praktiziert habe, wiedergefunden haben. Und dann hat plötzlich alles irgendwie für mich Sinn gemacht, weil ich eigentlich mehr oder weniger diesen gleichen energetischen Effekt für mich gefühlt und erfahren konnte, aber ohne das mit diesem Sikh Glauben sozusagen zu vermischen, sondern das halt einfach auf eine neutralere Art und Weise für mich zu sehen.
Ja, weil ja das, was wir mitbekommen haben, das finde ich nach wie vor immer dieses Tolle, diese Spiritualität vereint wird mit dem weltlichen Leben.
Ja, und was mir halt auch so gut gefallen hat, also ich kenne auch viele Leute, die zum Beispiel in Indien auch mit indischen Lehrern eine Ausbildung gemacht haben, was mit Sicherheit auch super toll und sehr traditionell und originell ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass mir das so gut gefallen hat, dass Octavio als Australier natürlich unseren westlichen Lebensstil kennt und diese beiden Komponenten miteinander vereint. Also genau das, was du gerade gesagt hast, so man kann spirituell sein oder man kann das Bedürfnis und den Wunsch haben, sich spirituell weiterzuentwickeln und Yoga zu praktizieren und seinen Energiehaushalt zu managen. Und gleichzeitig kann man aber auch das Bestreben haben, finanziell gut dazustehen und halt auch einfach im Leben teilzunehmen und eine Partnerschaft zu haben und gute Beziehungen und Freundschaften zu haben und dass das halt alles Teil unseres menschlichen und spirituellen Lebens ist und zusammengehört, hat für mich gut gepasst, weil er diese Fähigkeit besitzt, diese alten Schriften, wie zum Beispiel die Yoga-Sutras oder auch die Bhagavad Gita, die ja eine ganz große Rolle spielt, so zu interpretieren und zu übersetzen, dass man als junger, westlich geprägter Mensch auch diese tiefe Message irgendwie versteht, was da eigentlich dahinter steckt.
Ja. Also Yoga hat einen starken Einfluss.
Ja.
Auf deinen Alltag,
ja, und
dein,
auf jeden Fall,
dein Leben.
Ja.
Vielleicht nimmst du uns mal kurz mit in deinen Alltag.
Ja.
Ist ja immer schön zu sehen und alle sind wir immer ein bisschen neugierig. Wie sieht so eine eigene Praxis aus? Auf Instagram sieht man immer viel, aber wie sieht am Ende des Tages so ein bisschen auch die Realität aus? Und nimm uns da mal mit, wie deine tägliche Praxis aussieht. Und welches Gefühl du hast, wie diese Praxis quasi auch dein Leben off the mat beeinflusst, unterstützt.
Mhm. Also ich habe eine Praxis, eine tägliche, und ich habe die mir in so unterschiedliche Nuggets quasi geteilt. Also natürlich ist es bei mir auch so, dass ich Termine habe oder dass ich ein Leben irgendwie führe. Aber ich habe schon für mich damals verstanden und begriffen, also eine unserer großen Hausaufgaben oder Voraussetzungen dafür, dass wir überhaupt unser Zertifikat ausgehändigt bekommen, war ja, dass wir versprechen, dass wir diese Praxis, die wir für uns selbst im Rahmen der Ausbildung entwickelt haben, für 40 Tage lang auch wirklich durchziehen, 40 Tage am Stück. Und das heißt, da hat sich also schon über die Reise habe ich jeden Tag meditiert, wobei das eine andere Form der Meditation war als das, was ich dann nach der Ausbildung gemacht habe. Und dann haben wir bei The Practice in der Ausbildung jeden Tag sowieso eine gemeinsame Yoga-Praxis gehabt und haben uns dazu verpflichtet, nochmal 40 Tage weiterzumachen. Und dann hat man ja plötzlich irgendwie so einen super langen Zeitraum gehabt, wo man einfach merkt, okay, das ist jetzt Teil meines Lebens. Und es ist fast wie Zähneputzen und gehört halt irgendwie einfach mit dazu, weil sonst fühle ich mich nicht frisch und sauber, um in den Tag zu starten. Und in der Regel ist es so, dass ich so gegen 5.30 Uhr aufstehe. Mal wird es auch 6, mal wird es auch mal am Wochenende irgendwie ein bisschen später. Aber ich bin schon immer ein Frühaufsteher gewesen und es fällt mir relativ leicht, morgens früh aufzustehen. Und dann gehe ich halt ins Bad und schab meine Zunge und putze meine Zähne. Manchmal, wenn ich besonders motiviert bin, mache ich noch so Ölziehen, wobei man schon sagen muss, das mache ich, keine Ahnung, maximal einmal in der Woche oder so, obwohl ich es öfter machen sollte. Und dann trinke ich irgendwie so eine gute, große Tasse Ingwertee und dann gehe ich meistens halt die Treppe nach oben in meinen Practice Space. Und dann gibt es halt eben zwei Optionen. Wenn ich wirklich einfach den ganzen Tag jetzt keine weiteren Termine habe und nicht unter Zeitdruck stehe, dann mache ich meine 60, 70, 75 Minuten Asana, Pranayama, Meditation. Und meistens, also seit ein paar Wochen habe ich angefangen noch mit Mantra zu arbeiten, also genau die Wiederholung halt von einem bestimmten Mantra, das man dann zuerst laut ausspricht und dann irgendwann mit nach innen reinnimmt und nur noch leise vom geistigen Ohr sozusagen wiederholt. Und wenn ich halt weniger Zeit habe, dann ist es so, dass ich quasi den Asana-Teil weglasse und mich zumindest mal kurz irgendwie ein bisschen strecke oder beuge oder halt irgendwie eine Vorbeuge oder sowas mache und mich dann auf mein Meditationskissen setze und mein Pranayama und meine Meditation mache. Also das ist halt wirklich so mein Must-Have, wo ich auch denke, also auch früher, als ich viel gereist bin, im Zweifel kann man sowas auch im Flugzeug irgendwie machen. Egal, ob da einer neben einem sitzt oder nicht, das muss halt einfach auf jeden Fall sein. 10 Minuten kriegt man immer irgendwie aus seinem Tag raus, insbesondere auch morgens, um das zu machen. Und klar, die vollen 75 Minuten, die gehen halt nicht immer jeden Tag, aber ich versuche es einfach so oft, wie es geht. Und am Anfang des Jahres habe ich so ein bisschen so eine Reflexion gemacht und drüber nachgedacht, was sind eigentlich so die Qualitäten, die ich gerne mehr in mein Leben reinbringen möchte, und habe für mich so ein bisschen beobachtet, dass ich manchmal mich schon sehr schnell dazu hinreißen lasse, in unserer Gesellschaft eher sehr stark ins männliche Prinzip irgendwie so abzudriften. Und dass ich gerne einfach wieder meine Weiblichkeit neu für mich entdecken möchte. Mehr Leichtigkeit, mehr Spontanität, mehr so fließende Bewegungen, mehr Kreativität und Schönheit. Das sind irgendwie so die Werte für mich gewesen, die ich definiert habe. Und das ist auch das, was ich versuche, durch meine Praxis zu verkörpern und zu fühlen. Also das ist so, ja, mein Wunsch, dass wenn ich dann, also irgendwie, ich sage dann immer ganz gerne, früher war ich ein Riesenfan von der Mini-Playback-Show mit Mareike Amado. Und meine Praxis ist meine Zauberkugel. Also ich gehe da, kennt ihr noch diesen krassen TV-Effekt? Die Kinder, die gehen so ganz normal mit ihren ausgewählten Outfits in die Zauberkugel.
Gehst du mal in die Zauberkugel?
Genau. Und dann kommt die süße holländische Mareike und schickt sie da rein. Und dann glitzert es und es dreht sich so und die kommen raus und sehen halt aus wie dieser Star und Nebeleffekt und so. Und genauso versuche ich halt meine Praxis zu sehen. Ich gehe da als die normale Marlene irgendwie rein und versuche als Wonder Woman oder so wieder rauszukommen.
Sehr gut, also jeden Tag durch die Zauberkugel und dann kann der Tag starten.
Ja.
Voll cool. Ein so schönes Bild. Das gefällt mir, das Bild hatte ich noch nicht. Die Zauberkugel, mega.
Ja, also nicht, dass ich nicht vorher auch gut wäre, aber das ist irgendwie einfach nochmal wie so ein inneres Umstyling, dass ich mich halt auch von innen so ein bisschen wie der Star fühle, der jetzt rausgeht und die Bühne rockt.
Ja, total. Schön. Das lassen wir jetzt erstmal alles. Ich muss das kurz mal setzen lassen. Ja. Ich greife nochmal auf, was du vorhin im Gespräch gesagt hast. Wenn ich das alles so richtig verstanden habe, ist jetzt, wo du heute bist, es hat irgendwie so zwei Wege. Zum einen hat, glaube ich, deine Yogalehrerausbildung ganz, ganz großen Effekt. Und ich glaube auch, weil ich es weiß, greife ich schon mal vor, ein bestimmter Moment auch und eine Verabredung mit deinem Coaching-Effekt gehabt, wo du heute bist und gleichzeitig, und das stimmt so, weil ich da auch mal aus meinen eigenen Erfahrungen sagen kann, die Erfahrungen und die Erlebnisse, die du in Australien oder Neuseeland hattest, einfach diese verschiedenen Lifestyles zu sehen, weil es tatsächlich einfach so ist, das ist etwas, was ich immer wahrgenommen habe. Oftmals am Beginn unsere Smalltalk-Gespräche in Deutschland mit, was arbeitest du denn oder was machst du beruflich? Ja. Also die Identifikation einer Person startet oftmals sehr beim Beruf.
Ja, total.
Auch dadurch, indem wir sagen, ich bin, anstatt zu sagen, ich arbeite als...
Oder ich verdiene mein Geld
Genau. Und das hat mich einfach so fasziniert, weil das irgendwie ein Ort war, an dem das nicht so eine Rolle gespielt hat. Plus einfach ich so viele Menschen auch kennengelernt habe, die haben mal ein paar Monate den Job gemacht, dann sind sie reisen gegangen, dann sind sie wieder zurück. Also das war für mich so der Aha-Effekt, so okay, die machen das, um ihr Leben damit zu leben.
Genau.
Und die arbeiten, die leben nicht, um zu arbeiten.
Ja. Voll.
Also diese zwei Wege sehe ich da quasi bei dir. So, du bist heute eben Gründerin von Modern Sangha und hast ja auch den Podcast Erfolgsgeschichten. Nimm uns mal mit in diesen einen Moment.
In dem die Entscheidung fiel. Ja, also es ist natürlich auch wie so oft nicht wieder der eine einzige Moment, sondern einfach so eine gewisse Phase, wo plötzlich Sachen zusammenkommen. Also angefangen hat es eigentlich auch damit, schon während der Reise, es war ganz spannend, in Neuseeland habe ich zwischendurch immer mal wieder angefangen, in so Jobannoncen irgendwie reinzugucken, weil ich so dachte, naja gut, im Juni kommst du wieder zurück. Klar, du kannst dich dann erstmal arbeitslos melden, aber irgendwas musst du dann ja schon wieder machen, um die leere Urlaubskasse halt wieder ein bisschen aufzufüllen. Und dann ist der Sebastian zufälligerweise auch auf so eine Stelle getroffen, die ganz cool sich angehört hatte, damals in München bei BMW, in so einem Innovationszentrum eigentlich. Ähnlich so Design Thinking Coach, Dinge, die ich halt früher auch in der Beratung gemacht habe. Und dachte halt so, oh cool, ja BMW, auch voll die geile Marke und so. Ich bin schon auch jemand, der Autos irgendwie geil findet und so. Und naja, dann habe ich dann eine Bewerbung hingeschrieben, während wir in Neuseeland im Camper unterwegs waren. Und habe dann auch 3 Interviews geführt. Bin da fast bis in die letzte Runde dann reingekommen. Und hatte mir schon ausgemalt, boah geil, dann kriegst du bestimmt ein Budget für einen Firmenwagen, was würdest du dir für einen holen? Oh, ein X5, ich hätte so Bock mit einem X5 durch München zu fahren und war schon irgendwie wieder so voll in meinem Modus. Mhm. Und meinte dann so, ja Sebastian, kannst du dir das vorstellen, nach München zu ziehen? Also ja, why not, Berge und so, eigentlich schon alles auch so ganz schön. Und dann kam halt der letzte Anruf und dann habe ich eine Absage bekommen. Und meine kleine Blase ist irgendwie zerplatzt. Mhm. Ich weiß noch, an dem Tag sind wir in Neuseeland auf der Südinsel wandern gegangen. Wir sind in Royce Peak gelaufen. Und ich war so angefressen. Ich kann das echt nicht in Worte fassen. Ich habe fest damit gerechnet, dass ich diesen Job irgendwie bekomme. Und bin dann da hochmarschiert. Und der hat auch dieser ganze Bewerbungsprozess, der hat während meiner Reise natürlich trotzdem auch einen großen Raum in meinem Kopf und in meinem Erleben, in meiner Gefühlswelt und sowas eingenommen. Und dann bin ich da oben nach 5 Stunden Wanderung und 2000 Höhenmetern da endlich oben auf diesem Berg angekommen und ich saß da und habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe richtig so geschluchzt, also so richtig so geweint und habe halt wieder gemerkt, krass, ich bin mir schon wieder auf den Leim gegangen. Ich habe mich schon wieder in so ein Bild irgendwie verliebt, in meinen Job identifiziert, mir vorgestellt, wie ich mit einem fetten Auto durch München irgendwie fahre und habe mir dadurch auch teilweise so einen Teil meiner Reise nicht ganz bewusst irgendwie so wahrgenommen und bin ich im Hier und Jetzt gewesen. Und dann dachte ich mir so, okay, fuck it, jetzt reicht's. Du hörst jetzt auf mit diesem Quatsch, du guckst nach keinen Stellen mehr. Du lässt jetzt einfach mal die nächsten Wochen und Monate deiner Reise ganz entspannt und locker auf dich zukommen und vertraust darauf, dass du irgendwann wissen wirst, was du machst, wenn du wieder zurückkommst. Mhm. Und lass jetzt einfach los. So, und dann hat die Yogalehrerausbildung angefangen. Wir haben angefangen mit diesem 3-tägigen Silent Retreat und waren da in dieser schönen Villa. Mein Freund hat sich voll kaputt gelacht und meinte so, du, 3 Tage den Mund halten, das will ich sehen. Wie soll das eigentlich funktionieren? Aber es hat dann doch erstaunlich gut funktioniert. Und wir haben im Rahmen von diesem Mini-Silent-Retreat so ein Yoga Nidra einmal gemacht und hat Octavio uns erklärt, was Yoga Nidra eigentlich ist, wie das mit diesem Sankalpa, also mit dieser Intention, die man sich setzt, funktioniert. Und haben quasi vorher so eine Art Meditation gemacht, um überhaupt auf dieses Sankalpa zu kommen. Und also Sankalpa heißt Intention des Herzens, also das, was dein Herz sich gerade am meisten irgendwie wünscht. Und witzigerweise kam bei mir voll das absurde Sankalpa raus. Und zwar war das Sankalpa, du revolutionierst die Arbeitswelt mit Liebe. Und ich dachte mir so, hä, was ist das denn für ein Quatsch? Und ich habe mir so vorgestellt, und, was machen Sie so? Also ich revolutioniere die Arbeitswelt mit Liebe. Ah ja, alles klar. Okay, habe das dann einfach mal so stehen lassen. Wir haben dann Yoga Nidra gemacht und auch mehrere Meditationen. Und irgendwann kam mir so die Idee, ja klar, guck mal, wie krass das ist. Du hast jahrelang in der Beratung gearbeitet. Du hattest einen Burnout, hast eine Therapie gemacht, du hast so ein bisschen gelernt, was sind eigentlich die Signale dafür, wie funktioniert sowas, was passiert, wenn man gestresst ist. Du hast Yoga gemacht und lernst diese ganze Yoga-Philosophie und alles zusammen. Warum sollte man das nicht zusammen in ein Konzept gießen und irgendwie versuchen, Yoga off the mat im Büro zu leben und yogisch miteinander umzugehen, sich respektvoll zu behandeln, sich respektvoll Feedback zu geben, aufzuhören, Ängste irgendwie in den Vordergrund zu stellen und zu befürchten, dass man wieder bei der nächsten Beförderung gegen keine Ahnung wen antreten muss und von irgendjemandem ein Messer in den Rücken gestochen bekommt oder sich gegenseitig aussticht, weil immer dieses pseudomäßige, falsche Bild erzeugt wird, dass man in so einem Mangel herrscht auf der Arbeit und dass es nicht genug Beförderungen gibt und nur einer kann hier der Chef sein. Und also, dass so ein künstlicher Mangel eigentlich aufgebaut wird. Das ist dann so über mehrere Wochen in mir gereift. Ich habe mir immer wieder mein Journal genommen und mir Sachen aufgeschrieben und Ideen, wie ich das irgendwie in ein Konzept bringen könnte. Und habe dabei vor allen Dingen halt auch immer an meinen letzten Arbeitgeber in Berlin gedacht, was ich da gelernt habe und was die vielleicht brauchen könnten oder was vielleicht denen helfen würde, um noch besser und noch erfolgreicher zu werden in dem, was sie da eigentlich tun. Und dann kam eben dieser eine Turning Point, da hatten wir eine Coaching-Session im Rahmen des Teacher Trainings mit Karl. Der war damals auch noch Co-Founder von The Practice gewesen. Und der hatte irgendwie so eine Session mit uns gemacht und meinte so, okay, ist hier irgendeiner von euch im Raum, der eine Idee hat, die er gerne umsetzen würde, aber sich nicht traut? Und dann dachte ich so, ja, und habe meine Hand gehoben und dann meinte er, okay, Marleen, erzähl doch mal. Ich so, ja, also meine Idee ist, dass ich eigentlich voll gerne all diese gelernten Sachen der letzten Jahre integrieren würde und da gerne draußen ein Konzept machen würde und das vor allen Dingen in Unternehmen platzieren möchte oder auch Privatmenschen, die vielleicht in einem Angestelltenverhältnis sind, die Tools irgendwie mitgeben möchte, die man braucht, um so ein bisschen selbstbestimmter zu werden. Und dann meinte ich so, okay, fair enough, was hält dich davon ab? Und ich so, okay, was hält mich davon ab? Ja, ich bin nur ich und ich weiß nicht genug und wer hört mir eigentlich schon zu und wer braucht diesen Quatsch, den ich da irgendwie zu erzählen habe? Und er so, okay, glaubst du, du weißt mehr als 10 Menschen aus deinem nächsten Umfeld? Nicht so, safe. Also ich meine, in dem Bereich auf jeden Fall hat ja nicht jeder irgendwie die gleiche Erfahrung gemacht. Und er so, okay, dann steh jetzt auf. Und ich so, okay. Und ich stehe so auf. Und er so, komm her. Und ich so, ja. Und er so, gib mir die Hand und versprich mir, dass du aufhörst, dir diesen Bullshit irgendwie einzureden und hör einfach auf, dich zu blockieren, flieg nach Hause und mach's. Und ich so, ja, okay, fair enough, also you have a point here. Und dann wurde das irgendwie so ein bisschen offizieller durch diesen Handschlag. Und dann war mir klar, jetzt weiß ich, was ich mache, wenn ich nach Hause komme.
War das für dich dann so, hat dir das auch ein Gefühl der Sicherheit, so ein Rückgrat gegeben, irgendwie, dass da zum Beispiel ein Karl ist, der da voll und ganz an dich glaubt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gemerkt, also mir hat vor allen Dingen diese Erfahrung gezeigt, krass, da steht ein 50 Jahre alter Mann vor mir, der mega die Erfahrung hat, der super erfolgreich ist als Coach, der super jung, frisch und gesund aussieht und der nicht eine Sekunde daran zweifelt, dass ich dazu in der Lage wäre, das zu tun. Der Einzige, der da eigentlich zweifelt, bin ich. Hm. Und ich stehe mir eigentlich selbst am meisten im Weg. Und das war auch so die Erfahrung, die ich dann im weiteren Verlauf auch immer noch hatte. Also irgendwann traut man sich ja mal mit den ersten Leuten darüber zu reden. Und natürlich gab es auch so ein paar, die gesagt haben, das ist aber auch irgendwie ganz schön risky. Also ich weiß noch, die Meinung meines Vaters ist einfach tatsächlich immer noch so, dass sie mir viel bedeutet, einfach weil er auch schon seit vielen Jahren selbstständig ist. Und kurz nach der Reise, schon eine Woche danach oder so, saß ich bei ihm im Garten und habe ihm das erste Mal davon erzählt, dass ich diese Idee habe und war ein bisschen nervös und hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst davor, dass er die vielleicht zerfetzt und irgendwie sagt, spinnst du ein bisschen, als ob, so nach dem Motto. Und der ist aber ganz anders vorgegangen und meinte halt so, okay, pass mal auf. Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es echt einen Markt dafür und es hört sich irgendwie gut und plausibel an, was du da erzählst. Welches Gehalt würdest du dir denn eigentlich gerne auszahlen? Und dann haben wir angefangen, so ein paar Zahlen hin und her zu spielen und das so zu strukturieren. Und er meinte so, naja gut, letzten Endes musst du jetzt dein Produkt zu dem und dem Preis irgendwie verkaufen und du musst so und so viele Tage im Monat verkaufen. Und dann, ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, mach das. Und ich so, okay, krass. Also ich meine, wenn er jetzt auch irgendwie sagt, dass ich das tun sollte, vielleicht sollte ich es tatsächlich tun.
Und dann hast du es getan. Ja. Dann hast du es getan und hilfst jetzt Menschen im Angestellten-Dasein oder eben auch Selbstständigen quasi ihre Wünsche und Visionen zu leben, aber auch ihre eigenen Bedürfnisse
nicht zu vernachlässigen.
Ja, total. Ja. Was ja super, super wichtig ist. Und es klang ja eben auch schon ein bisschen mit, wie du erzählt hast, so man arbeitet irgendwie auf eine Beförderung zu und dann gibt es nicht genug Beförderung und so ein bisschen ist ja die Definition von Erfolg irgendwie, man muss weiterkommen, schneller, höher, weiter und mehr Geld bedeutet mehr Erfolg und nur wenn ich den Direktor so und so vor Titel habe, dann bin ich wer. Oder so coole Firmen wie BMW in geilen X5 zu fahren, das ist Erfolg. Ja. Was aber ja eine Definition ist, die wahnsinnig aus einem Mangel und nicht aus einer Fülle und aus der Liebe quasi hervorspringt. Wie hat sich denn deine Definition von Erfolg verändert?
Also früher ist es tatsächlich so gewesen, ich meine, ich habe mir viel meine Vergangenheit, meine Kindheit, meine ganze Entwicklung und sowas angeguckt und ich glaube, dass ich bin dankbar für alle Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch alle Mechanismen oder Erfolgsdefinitionen, die ich früher hatte, die waren zu dem Zeitpunkt genau richtig für mich gewesen. Und ich kann mich noch daran erinnern, also in der Zeit, in der ich mich für meinen Studienplatz entschieden habe, da gab es einfach in unserer Familie sehr viel Unruhe, sehr viel Diskussionen über Geld, eher mit einem unguten Gefühl verbunden. Und ich habe einfach sehr früh diesen Drang nach Unabhängigkeit und vor allen Dingen finanzieller Unabhängigkeit bekommen. Und ich finde, es ist auch, je nachdem, wenn man sich so eine Maslow-Pyramide halt irgendwie mal anguckt, wenn halt das Bedürfnis Existenz und Überleben ist, und halt die Selbstverwirklichung noch 5 Schritte irgendwie weg ist, dann ist es auch okay, seinen Fokus irgendwie darauf zu legen. Und deswegen habe ich mich ja auch für dieses berufsbegleitende Studium entschieden, damit ich schon gleich Geld verdiene und einfach unabhängiger bin. Und über meinem Schreibtisch damals, als ich studiert habe, da hatte ich auch so ein Vision Board damals gehabt. Und in der Mitte von diesem Vision Board ist ein Audi TTS Roadster gewesen. Das war so mein allergrößter Traum, irgendwann mal mit diesem Sportwagen da irgendwie durch die Gegend zu fahren. Also meine Erfolgsdefinition war schon eher finanziell geprägt. Das war damals so der wichtigste Punkt. Klar, irgendwie gut aussehen und eine gute Beziehung führen und reisen und sowas, das war schon auch mit dabei. Aber das Finanzielle hat eher so im Vordergrund gestanden. Und dann hat mich das halt ganz lange wie so ein Raketenantrieb halt irgendwie begleitet, was ja auch gut ist. Und ich habe damit auch sehr viel, sehr schnell irgendwie erreicht. Aber irgendwann habe ich halt so ein bisschen den Punkt verpasst, an dem ich gemerkt habe, das reicht jetzt irgendwie, was du erreicht hast. Und du kannst jetzt mal wieder loslassen und du kannst jetzt mal wieder locker lassen und mal wieder gucken, was du denn sonst eigentlich noch so brauchst, außer Geld, wie zum Beispiel Spaß oder Freude oder Leichtigkeit oder Gesundheit, Essen, gutes, geiles Essen. Also es gibt irgendwie so viele andere Dinge, die halt auch wichtig sind. Und das habe ich so ein bisschen aus dem Blick verloren, bis dann der Burnout mehr oder weniger so ein bisschen der Vorschlaghammer ins Gesicht war, bis ich dann halt wieder begriffen habe, okay, krass, du musst dich wieder neu sortieren und dich ein bisschen umorientieren. Und jetzt heute würde ich sagen, ist für mich Erfolg, hat ganz viel mit Selbstbestimmung und mit Freiheit zu tun. Also damit, jeden Morgen selbst entscheiden zu können, was ich eigentlich machen möchte und wie ich meinen Tag verbringen will und mit wem ich meinen Tag verbringen möchte. Und damit mich selbst regelmäßig herauszufordern. Also es ist ja nicht so, nur weil ich einmal meine Komfortzone durchbrochen habe, die ist jetzt weiter geworden. Aber da ist ja trotzdem auch immer noch wieder so eine kleine Abgrenzung irgendwie so drumherum. Und ich merke einfach, dass für mich Erfolg auch bedeutet, mich auszuweiten, also zu wachsen und immer wieder zu merken, wo ist denn jetzt eigentlich gerade meine Komfortzone. Die spüre ich ja jedes Mal, wenn ich wieder Angst vor etwas bekomme. Und immer wenn ich Angst vor etwas bekomme, ist das auch wieder ein schönes Zeichen, dass da vielleicht wieder ist, was ist, wo man wieder seine Grenzen sprengen kann und halt wieder weitergehen kann und sich ausweiten kann.
Und da hilft dir wahrscheinlich auch wahnsinnig das Wissen aus der yogischen Philosophie, aus dem Tantra.
Fall. Auf jeden Fall, ja. Also die Ute und ich haben ja die gleiche Ausbildung gemacht, deswegen brauche ich dir das ja jetzt nicht zu erzählen, aber die Zuhörer interessiert es vielleicht. Wenn man Tantra hört, dann denkt man ja immer so an irgendwelche komischen Kamasutra-Bücher und Sexpraktiken und so. Und es ist ein Teil von Tantra, aber Tantra ist eine viel größere Philosophie, die teilweise hier im Westen irgendwie so ein bisschen missverstanden wird. Aber also Tantra ist ein Sanskrit-Wort und besteht aus den zwei Silben Tan und Tra. Und es heißt letzten Endes sicheres Ausweiten, also so sichere Expansion. Mhm. Und das finde ich, ja, letzten Endes habe ich jetzt für mich das Framework irgendwie gefunden, das ich brauche, um eben diese Randzonen, diese Grenzen, die man dann wieder merkt, diese Ängste, die man fühlt, die überwinden zu können.
Ja. Also immer ein Stück weiter, immer größer.
Ja, und früher hätte ich das wahrscheinlich so versucht, mit dem Kopf durch die Wand, und heute versuche ich es ein bisschen lockerer angehen zu lassen.
Das ist gut. Das klingt gut. Also du arbeitest ganz viel an dir selbst, arbeitest aber ja auch mit Klienten, würde ich es jetzt einfach mal so sagen. Jetzt, wenn es da Zuhörer und Zuhörerinnen gibt in der weiten Welt, die dich jetzt die letzte gute Stunde wahrscheinlich schon kennenlernen durften. Wenn da jetzt jemand sagt, Mensch, der Weg von Marleen hört sich so inspirierend an und irgendwas spricht da mit mir, wie könnte ich dann mit dir zusammenarbeiten?
Also man kann mich einfach jederzeit über meine Webseite, über meine E-Mail-Adresse, über Instagram einfach kontaktieren. Und in der Regel ist es einfach so, dass es da am Anfang dann ein ganz unverbindliches Telefonat oder ein Zoom-Call oder sowas gibt, wo wir einfach anfangen, darüber zu sprechen, was denn das Anliegen ist, und wir auch gucken, wie wir menschlich zusammenpassen. Ich glaube immer daran, dass so ein Mentoring nur dann wirklich erfolgreich ist und gut funktioniert, wenn die Chemie zwischen den Mentor und Mentee halt irgendwie einfach gut passen. Und da gucken wir dann einfach beide, können wir uns das miteinander vorstellen. Und wenn die Antwort da ja ist, kann man sich das so vorstellen, dass es dann damit beginnt, dass ich einen Fragebogen zur Verfügung stelle, der relativ umfangreich ist, wo man sich auch gerne mal 1-2 Wochen Zeit für nehmen kann, um den in Ruhe durchzuarbeiten. Und der hilft mal so als erster Einstieg, weil oftmals am Anfang, ich kenne das ja von mir selbst auch, ich arbeite ja auch immer noch regelmäßig mit Karl zusammen oder jetzt auch mit der Frau von unserem Yogalehrer, mit Emma, dass man irgendwie so merkt, ja, irgendwie gibt's was, aber ich kann gerade noch gar nicht so richtig greifen oder formulieren, was es eigentlich ist, woran ich arbeiten möchte. Und diese Fragebögen, die helfen halt einfach dabei, selbst ein bisschen mehr Klarheit für sich zu gewinnen. Das ist so der erste Einstieg in so einen Reflexionsprozess. Und zum anderen gibt's mir halt einen Einblick dann, was sind so die Themen, was sehe ich irgendwie so daraus und wie habe ich das Gefühl, dass ich wirklich einen Mehrwert liefern kann und da die richtige Ansprechpartnerin in dem Bereich einfach bin. Und dann, also es gibt viele, die mit so Paketen und sowas arbeiten. Da bin ich auch jemand, klar, wenn man jetzt von vornherein sagt, ich möchte auf jeden Fall mal so 4-5 Sessions oder sowas machen, dass man dann natürlich irgendwie auch über so einen Preisrabatt oder sowas reden kann. Aber grundsätzlich bin ich irgendwie immer der Meinung, dass man das flexibel gestalten sollte, oder mir gefällt es auch selbst immer am besten, das flexibel zu gestalten. Und ja, dann schaut man einfach mal, wo der Weg so hinführt.
Cool. Also meldet euch bei Marleen. Die ganzen Kontaktdaten haue ich in die Shownotes. So, nun bist du hier ja bei The Good Karma Club.
Ja.
Und Karma hat ja ganz viel auch mit unseren Entscheidungen im Leben zu tun, wie sich das alles so entwickelt, ob wir eben schlechtes Karma aufbauen und manche Dinge einfach immer wieder durchleben, bis wir checken, da ist was. Mhm. Oder eben, ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen, die guten Entscheidungen, um dieses gute Karma aufzuhäufen, anzusammeln. Und da die Frage für dich heute an diesem Tag: Welche gute Entscheidung hast du für dich heute schon getroffen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, eine gute Entscheidung, die ich für mich heute getroffen habe, ist, meinen Tag mit dir zu verbringen.
Sehr schön.
ja, mich aufs Fahrrad zu setzen und hierher zu fahren und ein sehr schönes, inspirierendes Vorgespräch mit dir geführt zu haben und jetzt auch ein schönes Interview gehabt zu haben. Das war auf jeden Fall heute schon mal eine richtig gute Entscheidung.
Cool. Ja. Dann hoffe ich, dass ihr da draußen auch ganz viele gute Entscheidungen für euch trifft.
Ja.
Manche Entscheidungen brauchen wir auch einfach, um zu lernen.
Ja.
Und zu wachsen. Und liebe Marleen, ich bedanke mich wahnsinnig für die Zeit, die du uns geschenkt hast, für dieses tolle, inspirierende Gespräch und freue mich auf viele weitere Gespräche mit dir.
Vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte.